Wir sind im ersten Korintherbrief. Wer eine Bibel braucht, wir haben hinten welche stehen, könnt euch ausborgen. Wir gehen ja Vers für Vers durchs Neue Testament heute Morgen, also Sonntagmorgens immer. Gehen gerade durch den ersten Korintherbrief. Wir sind im Kapitel 5. Vorteil ist, wenn wir Vers für Vers durchgehen, ist, dass wir keine Themen auslassen können. Und auch Themen behandeln dürfen oder müssen, die wir vielleicht normalerweise nicht auswählen würden, wenn wir uns jetzt einen Predigtext suchen würden. Ich glaube, heute Morgen haben wir so eine Stelle hier und so ein Thema. Der erste Korintherbrief ist ja ein Brief, der zur Korrektur geschrieben wurde. Die Gemeinde in Korinth war eine Gemeinde mit sehr großen Problemen. Und das war schade für sie, aber ist ein Segen für uns. Wir sehen, dass Gott alle Dinge zum Guten verwendet. Es ist ein Segen für uns, weil Paulus hier, inspiriert vom Heiligen Geist, diese Probleme anspricht und sagt, wie wir richtig damit umgehen können und was richtig ist in dieser Situation. Und er sagt uns, wie wir diese Dinge angehen können. Wir haben jetzt hier einen Brief, der sehr viele praktische Probleme unseres Lebens und auch unseres Zusammenlebens anspricht und der sehr viele Fragen für uns beantwortet und uns Weisung von Gott gibt für viele Bereiche unseres Lebens und auch unseres Gemeindelebens. Wir haben schon gesehen, dass die Gemeinde in Korinth gespalten war. Es war ein Problem, was sie hatten. Und wir haben schon gesehen, dass sie verschiedene geistliche Fehlhaltungen hatten. Da war Stolz und Selbstsucht. Da war ihr Denken, das sehr weltlich geprägt war. Das ist griechische weltliche Weisheit. War groß beschrieben bei ihnen. Heute wird der Paulus ein moralisches Problem ansprechen. Und es ist kein Zufall, weil diese Dinge hängen wirklich zusammen. Wie wir denken, so werden wir letztendlich dann auch leben. Es hat Auswirkungen, wie wir denken, was wir glauben. Irgendwann wird sich das in unserem praktischen, alltäglichen Leben auswerten. Und auch in diesem moralischen Bereich. Beginnen wir zu lesen im Vers 1. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau habe. Unzucht. Griechische Wort, was hier steht, ist porneia. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Poppy, sonst korrigiere mich. Porneia. Poppy ist mein griechisches Lexikon. Hier, sind wir praktisch. Dieser Begriff umschreibt sexuelle Unreinheit, ein sehr allgemeiner Begriff. Also jede Art von Sex außerhalb von dem Rahmen, den Gott dafür gegeben hat, nämlich der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Ich muss das heute schon betonen, dass es zwischen einem Mann und einer Frau ist. Das heißt, Pornier würde umschreiben Sex vor der Ehe, Ehebruch, Homosexualität, alle diese Dinge. In der griechischen Kultur oder in der römischen Kultur, in dieser Zeit, wo Paulus gelebt hat, war das normal. War Unzucht akzeptiert. Die Leute hatten ihre Konkubinen. Es gab die Tempelprostituierten im Tempel. Also man konnte sogar die Götter mit Sex anbeten. Und Homosexualität war auch sehr weit verbreitet und akzeptiert. Ich glaube, ist ein Grund, warum das Römische Reich untergegangen ist, wenn wir das geschichtlich anschauen. Wir wissen, dass, ich glaube, 14 der ersten 15 römischen Kaiser homosexuell waren bzw. bisexuell waren. Wir wissen von Kaiser Nero, der zu der Zeit regiert hat, dass der einen Jungen kastrieren hat lassen und den er ganz offiziell geheiratet hat. Also sehr unmoralische Zeit, sehr unmoralische Kultur. Und wir wissen schon, dass Korinth besonders schlimm war. Perversität war kulturell akzeptiert. Und du konntest sogar religiös sein und diese Dinge tun. Korinth war sprichwörtlich für sexuelle Freizügigkeit und Perversität. Wenn die Leute gesagt haben, du lebst wie ein Korinther, haben sie gemeint, du bist eine moralische... Ja, ich will das Wort jetzt nicht sagen. Fang mit S an. War sprichwörtlich, wie Korinther hier. Erinnert mich auch sehr an heute. Auch heute ist es normal, dass Leute vor der Ehe miteinander schlafen oder sogar zusammenwohnen. Du bist heutzutage eine Ausnahme, wenn du sagst, ich will wirklich das tun, was Gott sagt. Ich will warten bis zur Ehe, bis ich da aktiv werde. Homosexualität ist staatlich legitimiert, heute als staatliche Lebensgemeinschaft anerkannt. Ich glaube, wir nähern uns sehr dieser Zeit von Korinth, dieser Zeit des Römischen Reiches, moralisch gesehen. Geht ziemlich bergab in unserer Kultur. Und doch sagt der Paulus uns Christen, wir sollen anders leben. Im Römerbrief im Kapitel 12, Vers 2 hat der Herr uns gesagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Gott beruft uns Christen, die wir ihn persönlich kennen, er beruft uns, anders zu leben als die Welt. Auch anders zu leben, als vielleicht viele von uns früher gelebt haben, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Wir haben ein neues Leben von Jesus. Und deswegen wollen wir auch wirklich praktisch heilig, das heißt heil und gut leben. Sieht ihr, Gott will unser Bestes. Gott will unser Heil. Und in dem Wort heilig steckt das Wort Heil drinnen. Gott weiß, dass jede Sünde und besonders auch sexuelle Sünden, dass es uns zerstört. Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Das ist die Konsequenz davon. Es verletzt uns geistlich und seelisch, emotional, auch leiblich, sogar unsere Beziehungen. Diese letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass Geschlechtskrankheiten wieder rapide eben zunehmend sind. Sogar Syphilis und diese Dinge, die man für ausgestorben gehalten hat. Ich habe auch letzte Woche in der Zeitung, ich glaube sogar am selben Tag, war ein Artikel drin über Los Angeles, irgendwo die Gegend, dass hier so eine kleine AIDS-Epidemie ausgebrochen ist unter in der Pornoindustrie dort. Und wir mussten irgendein Pornostudio für 2 Monate schließen, weil irgendein Pornostar positiv auf AIDS getestet wurde. Und er hat innerhalb von 3 Wochen möglicherweise über 50 Leute angesteckt, die mit ihm Kontakt hatten oder mit Frauen Kontakt hatten, mit denen er Kontakt hatte. Krass. Wir wissen ganz offiziell von Statistiken, dass Menschen, die vor der Ehe zusammenwohnen oder miteinander schlafen, eine 50% höhere Chance haben, dass ihre Ehe später kaputt geht oder eine spätere Ehe mal kaputt geht. Diese Dinge sind Tatsachen. Gott weiß, wovon er spricht, wenn er zu uns über Heiligkeit und über Reinigkeit spricht. Sünde ist nicht gesund für uns. Sünde ist nicht gut für uns. Sünde führt immer zu geistlicher Armut und seelischem Leid und manchmal sogar zu Krankheit. Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir müssen es verstehen, deswegen, weil Gott uns lieb hat. Deswegen sagt Gott uns, dass wir diese Dinge nicht tun sollen. Nicht, weil er uns einengen will oder uns einschränken will, uns irgendwas, eine Last auferlegen will, sondern weil er uns lieb hat, weil er uns beschützen will als liebender Vater. Und weil er will, dass wir ein heiles Leben leben und wirklich zur Fülle sein Heil erfahren können. In jedem Bereich unseres Lebens, aber gerade auch in diesem sensiblen Bereich. Wir werden heute nicht weiter über Unzucht sprechen oder warum sexuelle Sünden nicht gut sind, warum wir es vermeiden sollen. Das wird ein Thema sein, je nachdem wie schnell wir sind, nächste Woche oder in 2 Wochen dann. Aber in unserer heutigen Stelle hier geht es eigentlich eher darum, wie wir umgehen, wenn jemand, der behauptet, dass er ein Bruder ist, dass er eine Schwester ist im Herrn, wenn ein solcher in Sünde lebt. Unzucht hier ist eigentlich nur der konkrete Anlass, aber wir können das auch allgemein anschauen. Was sollen wir tun, wenn wir mitkriegen, dass jemand, der in unsere Gemeinde geht, zum Beispiel mit seiner Freundin oder mit seinem Freund zusammenwohnt? Oder dass jemand eine außereheliche Affäre hat? Oder vielleicht allgemein gesprochen, dass jemand einen Lebensstil führt, der mit der Bibel nicht vereinbar ist, mit dem, was Gott uns sagt und was Gott für uns ahnt. Hier in Korinth hat man einen ganz besonders krassen Fall. Der hat sogar unter den Heiden in der Stadt für Aufsehen gesorgt. Selbst in dieser perversen Kultur, in der die Christen gelebt haben, hat es als unanständig gegolten, was dieser Mann getan hat. Da war ein Mann in der Gemeinde, der ein sexuelles Verhältnis mit seiner Stiefmutter hatte. Und wenn wir uns anschauen, was hier gesagt wird, dann geht es nicht um irgendwo einen einmaligen Seitensprung, sondern die haben wahrscheinlich zusammen gelebt. Und das galt sogar unter dem römischen Gesetz als verboten. Also wenn wir hier über Gemeindezucht, wie wir umgehen mit solchen Dingen sprechen, es geht hier nicht um jemanden, der mit Sünde kämpft und der überführt ist und der Hilfe sucht, sondern es geht um jemanden, der ganz bewusst einen sündigen Lebensstil gewählt hat. Der gesagt hat, ich bin verliebt in meine Stiefmutter oder ich bin scharf auf sie, ich will sie haben und es ist mir völlig egal, was Gott sagt in seinem Wort, es ist mir völlig egal, was ihr, meine Brüder und Schwestern, dazu sagt, ich will das tun und ich ziehe das durch. Wurscht was. Darum geht es hier. Die Frau ist wahrscheinlich keine Christin, die wird hier nicht angesprochen. Aber der Mann, der wird angesprochen, weil der geht hier in die Gemeinde. Und stell dir vor, war eine unangenehme Situation für die Gemeinde. Stadtbekannte Perversling hier geht in die Gemeinde, bezeichnet sich als Christ. Können uns vorstellen, was es heißt für das Zeugnis dieser Gemeinde. Die Leute gesagt haben, ja, ihr Christen lebt ja auch nicht anders als wir. Oder noch schlimmer, schaut euch an, hier diesen Typen. Und das ist, was den Paulus hier wirklich aufgeregt hat. Er regt sich hier nicht so sehr auf über die Sünde dieses Menschen, sondern vor allem über die Reaktion der Gemeinde. Er sagt in Vers 2, und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. Korinther haben Sünde toleriert. Meisten Menschen scheuen Konfrontation. Ist nichts Angenehmes. Besonders wenn man jemanden gut kennt, wenn es Freunde sind, Familienangehörige. So viel leichter, die Augen zuzumachen, wegzuschauen, so tun, als wäre nichts passiert. Und die Korinther haben hier den einfachen Weg gewählt. Aber nicht nur das, sie waren sogar stolz, dass sie Sünde toleriert haben in ihrer Mitte. Waren stolz auf ihre Toleranz. Wir sind eine tolerante, wir sind eine liebevolle Gemeinde. Zu uns darf jeder kommen, du kannst leben, wie du willst. Und auch das ist sehr relevant heute. Weil Toleranz ist wirklich das Dogma unserer heutigen Gesellschaft. Jeder soll tun, was er will. Jeder soll glauben, was er will und das tun, was er für richtig hält. Es ist eh alles relativ. Hey, wir müssen doch tolerant sein. Wir müssen doch jede Meinung akzeptieren. Toleranz ist das unausgesprochene Gesetz heutzutage. Natürlich außer, wenn du mit Jesus kommst oder wenn das Thema auf Jesus kommt. Oder wenn du sagst, dass du eine absolute Wahrheit, dass du an eine absolute Wahrheit glaubst, dass es richtig und falsch gibt, dann werden die Leute plötzlich sehr intolerant. Eigentlich im krassen Widerspruch gegen ihr eigenes Dogma und gegen das, was sie sagen. Aber auf jeden Fall war diese Gemeinde hier in einen großen Irrtum verfallen. Nämlich, dass Toleranz liebevoll ist. Das mag stimmen, wenn es um Dinge geht wie ethnische Herkunft. Was soll man tolerant sein? Die Bibel sagt uns, es gibt weder Griechen noch Juden im Leib Christi. Wir sind alle eins vor Gott. Da sind wir tolerant. Das stimmt auch, wenn es um verschiedene Persönlichkeiten geht. Oder wenn es darum geht, dass wir die Schwächen der Geschwister, der anderen tragen. Aber es stimmt nicht, wenn es um Sünde geht. Dann ist es nicht liebevoll, tolerant zu sein. Weil Sünde zerstört und Sünde verletzt. Also wenn ich sage, ja, das ist okay, wenn mein Junior mit dem Draht in der Steckdose spielt. Hey, bin tolerant. Ich werde nicht Vorschriften machen, ich werde nicht einschränken. Ich bin ein toleranter Mensch. Okay, aber das ist nicht Liebe. Das ist nicht Liebe. Das ist grausam zuzusehen, wie ein anderer Mensch sich verletzt oder wie ein anderer Mensch in Gefahr läuft, ohne einzugreifen. Liebe ist oft hart. Liebe ist oft unangenehm für uns selbst. Also du nimmst dem Kind den Draht weg und du lässt dein Kind nicht auf die Herdplatte greifen, auch wenn es tun will. Selbst wenn das Kind es nicht versteht und selbst auf die Gefahr hin, dass das Kind dann sauer ist auf dich und dass es dich vielleicht ablehnt. Böse Mama, böser Papa. Und wenn wir heute über Gemeindezucht sprechen, dann ist das die erste Motivation. Und das ist der erste Grund. Weil wir diese Person, die in Sünde leben will, weil wir sie lieben. Und weil wir aus Gottes Wort wissen, dass dieser Lebensstil sie zerstören wird. Und dass sie sich wehtun wird. Und weil wir mehr um die geistliche Gesundheit unserer Geschwister besorgt sind, als um unseren eigenen Ruf. Und unsere Beliebtheit und unser Ansehen, unsere Bequemlichkeit. Deswegen üben wir Gemeindezucht. Wenn wir Menschen mit ihrer Sünde konfrontieren, dann hat es nichts mit Ablehnung oder mit Verdammen zu tun. Auch nicht, dass wir besser sind oder wir sündenlos sind und irgendwie so als Pharisäer runterschauen dürfen auf die anderen oder richten dürfen, sondern es ist ein Akt der Liebe. Weil wir unseren Bruder, unsere Schwester zur Umkehr bewegen wollen. Weil wir sie bewahren wollen, dass sie sich selbst zerstören, dass sie sich selbst wehtun. Und weil wir sie dazu bringen wollen, dass sie zur Besinnung kommen und dass sie zurückkehren auf diesen Weg des Heils. Und deswegen muss das auch in diesem Geist der Liebe geschehen. Nicht richtend, nicht herablassend, nicht anklagend, sondern in Liebe. Im 2. Korintherbrief, im Kapitel 2, im Vers 4 sehen wir wieder Paulus, mit welchem Herzen der Paulus dies hier geschrieben hat. Er schreibt dort, denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen. Nicht damit ihr traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu euch habe. Paulus schreibt diese Dinge hier nicht als selbstgerechter Richter, sondern als ein liebender Vater. Im Vers 5 spricht er darüber, dass wir diese Gemeindezucht im Namen unseres Herrn Jesus tun sollen. Und wenn immer wir vom Namen sprechen, da ist die ganze Person, auch sein Charakter gemeint. Wir sollen das mit dem Herzen tun, das Jesus für Sünder hatte. Mit einem gebrochenen Herzen, mit Tränen in den Augen. Aber Jesus sagt uns, wir sind verantwortlich füreinander als Geschwister. Wir sollen nicht wegschauen. Das ist das Einfache. Das ist das Selbstsüchtige, das ist das Bequeme. Jesus sagt, nein, nein, wir seid verantwortlich füreinander als Familie. Er sagt in Matthäus 18, wer mitlesen will, Matthäus 18, Verse 15 bis 17, da sagt er, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wenn ein Bruder sündigt, und es geht hier nicht darum, dass einer mal hinfällt und es tut ihm leid und er will sich wieder aufrappeln, sondern es geht um einen Lebensstil. Und diese rebellischen Entscheidungen, wo Leute sagen, mir ist egal, was Gott sagt. Ich will sündigen und sagt, wir sollen nicht wegschauen. Sondern wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm. Führe ein persönliches Gespräch mit ihm. Und wichtig ist, der Maßstab ist die Bibel. Es geht hier nicht um unsere eigenen Maßstäbe. Also es ist besser, du hast einen Vers. Gehst mit der Bibel hin und sagst, hey, guck mal, lieber Bruder, liebe Schwester, ich bin besorgt. Ja, zuerst müssen wir beten, bevor wir das tun, dass wir wirklich Gottes Herz haben in dieser Sache. Aber dann sollen wir persönlich auf ihn oder auf sie zugehen und sagen, du mein Lieber, meine Liebe, ich bin wirklich besorgt um dich. Denn guck hier, das ist, was Gottes Wort hier sagt. Du rennst in eine schlechte Richtung, du bist in Gefahr, dir selber weh zu tun, dein Leben zu zerstören, deine Beziehung mit Gott zu belasten. Und ich liebe dich, ich will dir tatenlos zusehen. Guck mal. Und wenn seine Einstellung ist, oh, ich weiß, das ist Sünde und ich bin da reingefallen und da ist gebrochen, hilf mir. Hey, dann können wir miteinander beten und Hilfe anbieten und versuchen, ihm weiterzuhelfen. Aus dem Schlamassel raus. Das ist okay, jeder von uns ist ein Sünder. Jeder von uns ist schwach. Aber wenn seine Einstellung ist, ich weiß, es ist falsch, aber das ist mir egal, ich will das jetzt tun und es ist mir egal, was du sagst oder was die Bibel sagt, was Gott sagt, muss einfach damit leben, dann ist ein Problem. Dann heißt hier, der zweite Schritt ist, wenn er nicht auf dich hört, wenn du es, sag mal, ein, zwei, mehrmals versuchst, ihn darauf anzusprechen und er sagt, nee, es ist mir egal, ich will so leben, dann heißt es hier, dann sollen wir ein oder zwei Geschwister mitnehmen. Am besten reife Christen, die sich gut in Gottes Wort auskennen, die reif sind, und dann geht man gemeinsam hin und konfrontiert die Person nochmal gemeinsam. Sagt, hey, komm, wir sind besorgt um dich, lieber Bruder, liebe Schwester. So kannst du nicht weiterleben. So kann das nicht bleiben. Und wenn er auf die nicht hört, wenn er sich nicht umstimmen lässt, letzter Schritt ist, dass man zu den Ältesten der Gemeinde geht, zu den Leitern. Und dann konfrontieren die nochmal. Und wenn er nicht auf sie hört, dann soll die Person aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Dann wird das Ganze jetzt öffentlich. Im Vers 2 heißt es, dass ihr viel mehr Leid getragen habt, nicht viel mehr Leid getragen habt, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. Hier im Fall von Korinth, das war so öffentlich, das war so klar, das war so krass, dass der Paulus hier gleich zum Schritt 3 geht. Sag, guck mal, der lebt so öffentlich, so die ganze Stadt redet drüber. Wenn der nicht umkehrt, dann müsst ihr Sorge tragen, dass er aus eurer Mitte hinweggetan wird. Dann sagt er weiter, denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste anwesend, ich bin geistig bei euch, wenn dieser Brief vorgelesen wird in eurer Gemeinde, habe schon als anwesend das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Lesen wir noch weiter. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Jesus hat der Gemeinde Autorität gegeben, das zu tun. Und Jesus hat denen, die den Mut haben, Gemeindezucht zu üben, Sünde zu konfrontieren, die den Mut haben, treu zu sein, zu Gottes Wort, dem zu gehorchen, denen hat er seinen besonderen Beistand und seine Gegenwart verheißen. Wenn wir in Matthäus 18 in der Stelle weiterlesen, sagt Jesus weiter, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, so wird es im Himmel gebunden sein, und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen gegeben werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. In dem Kontext sagt Jesus dieses Wort, im Kontext von Gemeindezucht. Er sagt, wenn ihr übereinkommt und wenn ihr hier konsequent bleibt, zu meinem Wort steht, dann bin ich mitten unter euch. Ihr habt meine Autorität, das zu tun. Aber ist es nicht herzlos, Menschen aus der Gemeinde auszuschließen, aus der Gemeinschaft? Nein, ist nicht herzlos. Was hier passiert, die Gemeinde versucht als Gemeinschaft den Betreffenden zur Umkehr zu bewegen. Das ist die Motivation. Ihm zu helfen, sein Handeln als Sünde und als falsch und als schädlich für sein Leben zu erkennen. Wir können den nicht länger als Bruder oder als Schwester behandeln. Matthäus sagt, er soll euch gelten wie der Ungläubige oder wie der Zöllner. Was heißt das? Heißt das, wenn wir dem auf der Straße begegnen, dass wir in die andere Richtung schauen und ausweichen und nicht mit ihm reden dürfen? So wie die Pharisäer das damals getan haben mit den Heiden, sogar das Gewand hochgezogen haben, dass sie ja nicht in Berührung kommen mit irgendeinem Sünder. Nein, wir wissen, dass Jesus nicht so umgegangen ist mit den Sündern. Aber es heißt, dass wir keine geistliche Gemeinschaft haben mit dieser Person. Dass wir nicht so tun, als wäre eh alles in Ordnung, als wäre alles okay. Im Vers 11 sagt der Paulus, hier Kapitel 5, Vers 11, er sagt, wir sollen nicht essen mit der Person. Und Essen hat was ausgedrückt, Gemeinschaft, Einheit, sich eins machen. Darum geht es ja, wenn dieser Bruder, diese Schwester oder angebliche Bruder, angebliche Schwester, der in Sünde lebt, wenn er dich anruft, sagt, hey, können wir gemeinsam was unternehmen? Dann sagen, ja, ich würde es gern, aber da gibt es ein Problem in deinem Leben. Und du bist bis jetzt nicht bereit, von dieser Sünde umzukehren. Und was? Ich liebe dich. Und ich kann um deinetwillen nicht so tun, als wäre alles okay, als wäre alles in Ordnung. Was? Ich treffe mich gern mit dir, um mit dir über dieses Problem zu reden, um mit dir drüber zu beten, um dir weiterzuhelfen, wenn du umkehren willst. Das Ziel von Gemeindezucht ist, demjenigen zu helfen. Nicht ihn zu bestrafen oder ihn zu richten, sondern ihn zur Umkehr zu bewegen. Vers 5 sagt der Paulus, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Das heißt, einem solchen, der beständig aus freiem Willen in Sünde leben will, dem sollen wir die schützende Gemeinschaft der Gemeinde verwehren. Ihn nicht weiter in Sünde leben lassen und gleichzeitig den Segen des Leibes erfahren lassen. Wenn er weiter in Sünde leben will, dann sollen wir ihm den Schutz, den Segen, die Gemeinschaft entziehen. Dass die Konsequenzen seiner Sünde nicht abgefedert sind oder dass wir sie vielleicht nicht noch unterstützen. Und das ist auch eine wichtige Einsicht für Eltern. Es ist manchmal wichtig, dass Kids die Konsequenz ihrer eigenen Sünde erleben und erfahren. Es ist wichtig für euch Eltern, dass ihr eure Kinder nicht in Sünde leben lasst. Sohn, Tochter, wenn du nicht auf Gott hören willst, wenn du nicht auf mich hören willst, auf uns als Eltern, wenn du in Sünde leben willst, dann stehst du auf deinen eigenen Füßen. In unserem Haus wird ein sündiger Lebensstil nicht toleriert. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir sündigen. Jeder von uns sündigt jeden Tag, wenn es nur in Gedanken ist. Aber es geht um diese Geisteshaltung, um dieses bewusste, rebellische, nein, ich will in Sünde leben. Und so als Eltern. Hey Sohn, wenn du in Unzucht leben willst, oder Tochter, wenn du in Unzucht leben willst, mit deiner Freundin zusammenziehen willst, wir helfen dir nicht, die Wohnung zu finanzieren. Wir werden Sünde nicht unterstützen. Sohn, wenn du dich regelmäßig besaufst, dann gibt es kein Taschengeld. Wir werden dir Sünde nicht finanzieren. Oder wenn er ein notorischer Dieb ist und von der Polizei erwischt wird, was, wir zahlen die Kaution nicht. Und wir bezahlen die Schulden nicht. Vielleicht braucht er die Nacht im Gefängnis, um aufzuwachen, um sich bewusst zu werden, wo er hier hinrennt. Und das ist nicht einfach. Es ist eine schwere Sache, das zu tun. Natürlicher Instinkt als Eltern ist, dass man die Kinder beschützen will, dass man den Kindern helfen will, aber manchmal kann das ein Fehler sein. Und wie gesagt, es geht nicht darum, ich sage nicht, dass wir keine Gnade haben sollen mit unseren Kids. Es geht nicht darum, wenn jemand hinfällt. So ein Mann ist verführt von seinen Freunden und er klaut einmal und hat ein total schlechtes Gewissen und es tut ihm leid, dann sage ich nicht, wir sollen dem auf der Polizei schmoren lassen. Darum geht's nicht. Aber wenn er bewusst in Sünde lebt und gegen Gottes Wort leben will, dann unterstützen wir unterstützen wir diesen sündigen Lebensstil nicht. Dann bewahren wir diesen Sohn, diese Tochter auch nicht von der Konsequenz ihrer eigenen Sünde. Paulus spricht hier davon, dass wir eine solche Person als Gemeinde jetzt, dass wir sie dem Satan überliefern, dem Herrscher dieser Welt. Wenn dieser Mensch nicht Buße tun will, dann soll er ohne Rückhalt der Gemeinde in dieser Welt leben und soll voll die Konsequenzen seiner Sünde ohne Abfederung erfahren. Bis es so krass ist, dass er so angewidert davon ist von seiner Sünde, dass er wie der verlorene Sohn von den Schweinen zurückläuft in die Arme seines Vaters. Das ist das Ziel, das ist die Motivation. Einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde, am Tag des Herrn. Kapitel 6, Verse 9 und 10, wenn er gerade umblättert oder auf die nächste Seite schaut in eurer Bibel. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Theologen diskutieren, ob ein Christ die Errettung verlieren kann oder nicht. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, wenn jemand so lebt, dann war er nie wirklich bekehrt. Was ich euch sicher sagen kann, ist, wer in Jesus bleibt, der wird gerettet werden. Wir sind sicher in Jesus, 100%. Wenn du Jesus vertraust, wenn du Jesus liebst, wenn du in Beziehung mit ihm lebst, dann hast du überhaupt keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Aber wenn du bewusst dauerhaft in Sünde lebst, ohne dich von irgendjemandem oder irgendetwas davon abbringen zu lassen, weißt was, dann kann ich dir überhaupt nichts garantieren. Nur das, was sehr faul ist in deinem Leben und in deiner Beziehung mit Gott, wenn du überhaupt eine Beziehung hast, dann würde ich dir empfehlen, dein Leben ganz genau anzuschauen und dich vom Heiligen Geist überführen zu lassen und umzukehren von diesem Weg, der dich ins Verderben führt. Das Verderben hier in dieser Welt, hier und jetzt, aber auch ewig. Ich würde wieder Paulus sagen, irr dich nicht. Täusch dich nicht selbst. Glaub nicht, du kannst Christ sein und gleichzeitig in Sünde leben. Da passt was nicht. Für jemanden, der bewusst in Sünde lebt, soll es kein Gefühl der Sicherheit geben. Niemand soll sagen können, ich bin Christ, aber ich lebe wie ein Heide. Nee, das geht nicht. Das ist nicht akzeptabel in der Gemeinde Gottes. Und auch das wirklich soll deutlich gemacht werden, wenn wir einen solchen letztendlich, wenn er wirklich nach mehrmaliger Konfrontation von verschiedenen Leuten, wenn jemand in Sünde leben will. Auch das soll deutlich gemacht werden, wenn er aus der Sünde ausgeschlossen wird. Dass ihm bewusst wird, auf welchem Weg er geht. Dass es der falsche Weg ist. Also der wichtigste Grund von Gemeindezucht ist, wir tun das um der rebellischen Person willen. Weil wir sie lieben, weil wir wollen, dass sie auf den Weg des Heils zurückkommt. Zweiten Grund haben wir eigentlich auch schon gesehen, einen zweiten Grund, nämlich erstens aus Liebe zum Sünder, aber zweitens auch um das Zeugnis der Gemeinde willen vor der Welt. Die Gemeinde soll rein sein, die Gemeinde soll anders sein. Wenn hier in Korinth die ganze Stadt drüber redet, was für perverse Leute in die Gemeinde in Korinth gehen, verliert ihr Zeugnis. Das ist ein zweiter Grund. Dritter Grund sehen wir in den nächsten Versen hier. Dritter Grund ist auch um der Geschwister willen. Sünde ist ansteckend. Ein schlechtes Vorbild kann schwache Geschwister verführen. Dass sie sagen, ja, wenn der Sohn so in Sünde leben darf und die Ältesten und die Gemeinde tolerieren das und die sagen nichts, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Dann ist ja vielleicht auch für mich okay, in Unzucht zu leben. Vers 6, sagt der Paulus, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsauert? Wenn die Leute Brot gebacken haben, dann haben sie immer ein kleines Stück von dem Teig aufgehoben und der wurde dann in den neuen Teig das nächste Mal eingearbeitet und hat den neuen Teig durchsauert. Ist wie bei diesem Hermann, kennt ihr das? Meine Mutter hatte das eine Zeit lang. Das ist dieser Kuchen, dieses Zeug. Kriegt man so einen Zettel mit, das heißt, hallo, ich bin der Hermann und du musst so und so viel Mehl mich füttern jeden Tag und umrühren und das ist furchtbar einengende Sache eigentlich, so ein Hermann. Also mir hat er ganz gut geschmeckt, aber nach einer Zeit lang ist meine Mutter das zu viel geworden, ne? Ständig das Leben um den Hermann drehen zu lassen. Aber das war die Sache, du hast immer, wenn du einen neuen Kuchen gebacken hast mit dem Hermann, musstest du ein Stückchen zur Seite geben von dem Teig und dann wurde der neue Teig damit angemacht und so weiter und so fort. Ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Anfangs ist es noch unsichtbar, aber sehr bald dann bläht sich da alles auf. Kann man es nicht mehr verbergen. Und so ist es mit Sünde. Vers 7. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Vor dem Passa und dem darauffolgenden Fest der ungesäuerten Brote, wo sie eine Woche lang nur ungesäuertes Brot gegessen haben, da haben die Juden ihr ganzes Haus durchsucht und allen Sauerteig rausgeschafft aus ihrem Haus. Und so soll es mit uns sein. Paulus verwendet das hier als Bild für diese geistige Wahrheit. Sünde soll raus aus unserem Leben. Und die in Sünde leben wollen, dieser Sauerteig soll raus aus unserem Gemeindeleib, damit der Leib nicht angesteckt wird. Er sagt hier, denn ihr seid ja bereits ungesäuert. Positionell in Jesus sind wir schon sündenlos. Sind wir umkleidet mit Jesu Gerechtigkeit. Und das soll jetzt auch sichtbar werden in unserem praktischen Leben und in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft. Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Er hat uns erlöst. Er hat uns befreit von der Schuld unserer Sünde. Er hat uns neues Leben geschenkt. Darum, Vers 8, lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten der Lauterkeit und Wahrheit. Wir leben nach dem Passa, geistig gesehen, nach dem Kreuz und der Auferstehung. Wir sind aus unserem Glauben gerechtfertigt in Jesus. Und so soll unser gemeinsames Feiern soll ein Fest der Lauterkeit oder Reinheit und Wahrheit sein. Unser Leben soll ein Feiern sein von Gottes Gnade und seiner Liebe und dieser Erlösung, die wir in Jesus haben. Da ist kein Platz für Sünde in unserem Leben. Jesus hat uns nicht erlöst für ein Leben in Sünde, sondern er hat uns erlöst für ein Leben in Heiligkeit und in Reinheit, ein heiles Leben. Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Also offensichtlich hatte Paulus schon vorher einen Brief geschrieben. Das heißt, der erste Korintherbrief in unserer Bibel ist in Wirklichkeit der zweite und der zweite Korintherbrief ist in Wirklichkeit der dritte Brief an die Gemeinde in Korinth. Aber der erste Brief, den wir nicht haben, der war inspiriert vom Heiligen Geist für die Gemeinde in Korinth zu dieser Zeit, aber nicht für alle Christen zu aller Zeit. Der wurde nicht aufbewahrt durch den Heiligen Geist. Paulus hatte schon in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben, nicht mit Menschen, die in sexueller Unreinheit leben wollen, Gemeinschaft zu haben. Und offensichtlich haben die Korinther das hier fehlgedeutet. Haben gedacht, ja, wir dürfen nicht mit Nichtchristen Gemeinschaft haben, für die das wirklich normal ist, so zu leben, besonders in der damaligen Kultur. Und scheinbar haben sie gedacht, ja, bei Christen ist es aber okay, mit denen weiter Gemeinschaft zu haben, wenn die das tun. Und Paulus sagt aber nicht durchaus mit den Unzüchtigen dieser Welt oder mit den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Das ist unmöglich. Das ganze Römische Reich und wirklich auch hier ganz Deutschland ist voll von sexueller Sünde und von Habsucht und von Götzendienern. Du könntest ja an keinem Geschäftsessen teilnehmen. Und du könntest dann mit deinen Kollegen in der Kantine essen und Gemeinschaft haben, wenn das so wäre. Vers 11, nun habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Also wenn du in der Kantine, in der Kantine mit deinen Kollegen isst, dann bist du dort Licht und Salz. Dann wissen deine Kollegen hoffentlich, dass du Christ bist, dass du anders lebst, als sie leben. Aber wenn du mit scheinbaren Christen Gemeinschaft hast, die in Sünde leben, dann ist es was anderes. Wenn hier beim Potluck in der Gemeinde der Hansi und die Susi sitzen, die ohne Trauschein in wilder Ehe zusammenleben, und wenn da die Babsi sitzt mit ihrem neuen Freund neben ihrem eigentlichen Ehemann und daneben der Langfingfang, der vorher schon alle Geldbeutel durchsucht hat, dann ist es wie Dreck in der Glühbirne. Dann wird das Licht gedämpft. Und es ist was anderes. Im Kapitel 6 heißt es, solche Unzüchtige, Götzendiener, Habsüchtige, solche seid ihr gewesen oder manche von euch gewesen, bevor ihr zu Jesus gekommen seid. Aber jetzt soll es anders sein in der Gemeinde, in unserem Leben, als Christen, als solche, die Jesus kennen und seine Kraft in unserem Leben erfahren, hat das keinen Platz. Vers 12, denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Das heißt, die Ungläubigen. Richtet ihr nicht, die drinnen sind, die in der Gemeinde sind, die Geschwister, oder zumindest die, die sich so nennen? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Dafür seid ihr verantwortlich. Wir können nicht das Haus unseres Nachbarn putzen, aber wir sollen und können unser eigenes Haus putzen. Wir kollektiv als Gemeinde und auch jeder einzelne Gläubige, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Tempel Gottes. Wir sind bewohnt vom Heiligen Geist. Und dieses Haus sollte sauber und rein gehalten werden, dass wir so hell wie möglich strahlen können mit unserem Leben in einer finsteren und perversen Welt. Aber mag jemand sagen, ich verstehe jetzt, dass Gemeindezucht gut wäre aus Liebe zu dem Bruder, zu der Schwester, die auf Abwegen geraten ist, auch als Schutz für die Geschwister und um unseres Zeugnis willen, als Gemeinde vor einer ungläubigen Welt. Aber das wird doch nie funktionieren. Wisst ihr was? Es hat funktioniert. Wenn wir in den 2. Korinther kommen werden, dann werden wir sehen, dass dieser Mann Buße getan hat. Und dass er umgekehrt ist und dass die Gemeinde diesen Bruder zurückgewonnen hat. Gottes Wort funktioniert immer. Mach dir da keine Sorgen. Unsere Verantwortung ist, ihm einfach zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Das zu tun, was Gott uns sagt. Und überlass die Konsequenzen und die Resultate davon ihm. Das ist seine Verantwortung. Also möge der Herr uns vertrauen. Und den Willen und den Mut schenken, ihm einfach radikal gehorsam zu sein in unserem Leben, in unserem Familienleben, in unserem Gemeindeleben. Und dann werden wir gesegnete Menschen und werden wir eine gesegnete Gemeinde sein. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Und selbst wenn du solche Themen ansprichst, die eigentlich nicht sehr angenehm sind, und uns zu Dingen herausforderst, die keinen Spaß machen, die nicht bequem sind. So erkennen wir doch, dass dein Wort Weisheit ist und dass dein Wort Wahrheit ist und dass es gut ist, dass es heil ist, so zu leben und so zu handeln. Also beten wir dich um deine Kraft und deinen Beistand, Herr, dir treu zu sein und es wirklich umzusetzen, was du uns sagst. In Jesu Namen. Amen.